Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag. Du machst eine Gruppenarbeit oder planst eine Gruppenarbeit und überlegst dir, dass du dir über die Gruppenzusammensetzung vielleicht mal Gedanken machen solltest. Oder du hast bereits Gruppen eingeteilt und fragst dich, ob das vielleicht nicht effektiver, schneller, besser geht. Dann bist du heute in unserer Folge genau richtig.
Ja, bevor wir richtig loslegen, müssen wir erstmal kurz überlegen, um welche Art von Gruppeneinteilung geht's hier eigentlich. Denn es gibt ja letzten Endes die Möglichkeit, Gruppen so einzuteilen, dass die Gruppenmitglieder letzten Endes unabhängig voneinander sind. Das bedeutet, letzten Endes kann man nur sagen, hier, es gibt verschiedene Themen, was davon willst du haben? Und die Leute bearbeiten das letzten Endes in Einzelarbeit, haben also nichts miteinander zu tun. Das ist nicht das, worum es heute geht. Stattdessen geht es um Gruppen, wo die Gruppenmitglieder abhängig voneinander sind. Das heißt, es gibt beispielsweise ein Thema, das wird aufgesplittet und am Ende zu einem großen Ganzen gefügt, beispielsweise im Rahmen eines Partner- oder Gruppenpuzzles, und die Gruppenmitglieder sind abhängig voneinander. Solche Gruppenarbeiten, also wo die Leute tatsächlich miteinander arbeiten müssen und nicht nebeneinander arbeiten, wie häufig benutzt du sowas?
Ich mache das eigentlich ganz gerne, aber ich finde es organisatorisch teilweise recht aufwendig. Ich finde, je älter die Schülerinnen und Schüler werden, desto einfacher wird es und desto öfter setze ich es tatsächlich auch ein. Bei dir?
Mir geht's ähnlich. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich weiß nicht, ob wir das schon mal irgendwo angesprochen haben, dass Partnerarbeit mir häufig mehr bringt als Gruppenarbeit, weil es viele gleiche Benefits hat, ohne einige der Nachteile mitzunehmen. Darum bin ich bei so Dingen, die nicht Einzelarbeit sind, häufig eher bei Partnerarbeit, mag aber Gruppenarbeit trotzdem ganz gerne, weil man einfach ein bisschen mehr Kommunikation auch mal hat, ne?
Genau, ja, du meinst ja auch Trittbrettfahrerei.
Ja, voll.
Weniger auf.
Total.
Ja, bei einigen Stellen gibt es ja vor allen Dingen im Sportunterricht auch die Situation, dass Gruppen wirklich Notwendigkeit haben. Also beim Tanzen oder so ist
ja,
ein Tanz zu zweit oder beim Akrobatik zu zweit, da gehen andere Sachen, andere Figuren als jetzt zu viert, ne?
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich an Sport an der Stelle gar nicht gedacht. Ich war gerade voll auf meinem Englisch-Trip hier.
Ach so, aber vier ist eigentlich sonst trotzdem, finde ich, immer eine gute Gruppengröße.
Ja, total. Für den Klassenraum finde ich vier absolut passend. Im Sportunterricht, finde ich, hängt es natürlich total auch davon ab, was du machst. Also beispielsweise Badminton kannst du einzeln und doppelt spielen, klar. Aber wenn du dann irgendwann weitergehst und spielst mal Ultimate Frisbee oder Flag Football, je nach Raumgröße hast du da halt dann vielleicht auch mal ein Fünferteam, ne?
Ja, da sind es ja auch einfach dann teilweise Mannschaftssportarten. Also jetzt hier mal eine Handballmannschaft, die sind nur zu dritt. Also die werden dich angucken und sagen, was wollen sie denn? Was machen sie für komische Vorschläge?
Ja, voll. Letzten Endes geht es ja heute darum, wie stelle ich so eine Gruppe zusammen? Und mir begegnet das immer mal wieder, dass sich andere Lehrkräfte darüber überhaupt keine Gedanken machen. Gar nicht unbedingt nur Lehrkräfte, sondern auch so im Vereinswesen, dass da einfach gesagt, form mal Gruppen. Mhm. Und dann wundert man sich, dass was am Ende nicht funktioniert. Natürlich geht das dann einfach und schnell, ne? Mach mal schnell eine Gruppe, wobei dann häufig auch Diskussionen ausbrechen können, dann geht's doch nicht mehr schnell. Aber das zeigt halt, dass man vorher im Grunde genommen die Gruppenzusammensetzung überhaupt nicht bedacht hat.
Und damit fällt natürlich alles, was man an Potenzial hat, weg. Beziehungsweise man sorgt vielleicht noch dafür, dass die anfangen zu wählen oder sie fordern es auch einzuwählen. Und da bin ich wirklich geschockt, dass das das ist so ein typisches Ding aus dem Sport. Aber da bin ich wirklich dann erstaunt, in wie viele Klassen ich gehe und es wird immer gefragt, können wir wählen? Also, dass das noch lange nicht bei allen angekommen ist, dass Wählen einfach dafür sorgen wird, dass es immer einen gibt, ob der jetzt unbeliebt ist, gerade in irgendeiner Weise da Mobbing im Klassenraum stattfindet, oder ob der auch einfach in Sport der Kleinste, der Unsportlichste, der am wenigsten Zugang hat. Also, der bleibt halt auf der Bank sitzen und das vergisst du. Also, auch wenn die immer behaupten bei mir, dass, nein, so ist das nicht. Doch, das vergisst du nicht. Und wenn du Jahr für Jahr immer die Letzte bist, der irgendwie auf der Bank, also, was macht das für ein Gefühl?
Ja, klar, dann ist Sportunterricht richtig geil, ne? Hast du ja total Bock drauf,
genau,
wenn du immer der Idiot bist.
Wenn du der bist, der irgendwie dann, und dann heißt es am besten noch so, oh ja, jetzt bist du noch übrig, dann geh doch.
Kommst du noch zu uns,
mein Gott. Genau, und alle verdrehen die Augen.
Ja, es ist Katastrophe. Ich frage mich auch, wie man auf die Idee kommt, das weiterhin durchzuführen. Also so ein bisschen Perspektivwechsel muss man doch merken, dass Gruppenwählen das absolut allerletzte ist.
Ja.
Ja. Ja, letzten Endes hast du dann ja drei Möglichkeiten, eine Gruppe zu wählen. Du gestaltest, also was heißt wählen, zusammenzusetzen. Du gestaltest das Ganze offen, halboffen oder geschlossen. Fangen wir mal mit offen an. Offen hieß ja, dass die Schüler entscheiden können. Das bedeutet, letzten Endes hast du auch hier überhaupt keine Benefits. Nichts, was du irgendwie einplanen kannst, sondern das Ganze erfolgt letzten Endes nach dem, was die Schüler wollen.
Also
das bedeutet entweder neigungsorientiert.
Genau.
Beziehungsweise es bedeutet immer neigungsorientiert, aber es ändert sich halt wonach. Nämlich entweder nach Thema, ich habe Lust, ein bestimmtes Thema zu machen, oder eben danach, mit welchen Leuten ich da bin. Ne? Ich möchte unbedingt mit, weiß ich nicht,
Freundin.
Karl, Friedrich und Melanie zusammenarbeiten. Frag mir nicht, wo die Namen gerade herkommen, aber es ist mir gerade in den Kopf gekommen. Ja, bedeutet halt da auch wieder, letzten Endes ist die Sozialform hier nichts, was irgendwie deinen Unterricht unterstützen kann. Ja, dann halboffen. Halboffen bedeutet, es gibt irgendwie eine gewisse Vorgabe und du darfst aber mitbestimmen. Du kannst zum Beispiel sagen, naja, ich möchte unbedingt mit Klaus in ein Team und dann kommen halt du und Klaus in ein gewisses Team, ihr seid aber weiterhin zusammen. Also es gibt so ein bisschen eine Einschränkung, ne? Und dann ganz geschlossen wäre die völlige Vorgabe durch die Lehrkraft. Da gibt es dann einerseits die zufällige Vorgabe, beispielsweise durch ein Kartenspiel, dass man dann sagt, hier, jeder, der Pik hat, kommt in ein Team, jeder, der Kreuz hat, kommt in ein Team und so weiter.
Abzählen.
Abzählen, genau. Das ist dann alles, wenn es schnell gehen muss und man beispielsweise auch Gruppen nicht kennt. Und die zweite Möglichkeit ist, du kennst deine Gruppe und dann kannst du es halt wirklich als Tool benutzen, als Werkzeug, um deinen Unterricht zu unterstützen und überlegst dir ganz genau, wer kommt mit wem in eine Gruppe und warum.
Ja, da wäre jetzt zum Beispiel die Frage, wenn du das zusammensetzt, dass du dich fragst, nach welchen Kriterien macht es an dieser Stelle Sinn? Also geht es jetzt an dieser Stelle zum Beispiel darum, dass nach Leistung eingeteilt werden sollen. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel vom Fremdsprachenunterricht und es soll in irgendeiner Weise ein Dialog stattfinden, dann könnte man sich vorstellen, dass man einen Leistungsstärkeren und einen weniger Leistungsstarken zusammenpackt, damit die beiden voneinander profitieren können. Denn der Leistungsstarke wird darin trainiert, dass er auf die Aussagen oder vielleicht auch Rückfragen oder nicht stattfindenden Aussagen des Partners, der Partnerin in irgendeiner Weise reagieren muss. Also er oder sie wird gefordert und der weniger Leistungsstarke hat im selben Augenblick jemanden, der ganz flexibel auf ihn oder auf sie reagieren kann. Und schon würde das an dieser Stelle zum Beispiel Sinn ergeben. Das wäre dann eine heterogene Zuteilung nach Leistung. Eine homogene Zuteilung nach Leistung hat genauso ihre Berechtigung. Nehmen wir das Beispiel Fußball im Sportunterricht. Da wäre es so, dass man sagen kann, wir nehmen ein Team aus Experten, Expertinnen und wir nehmen ein Team aus Anfänger, Anfängerinnen und die spielen jeweils unter sich. Da kommen ganz andere Dynamiken zustande. Die Bälle werden ganz anders verteilt, wenn ich nur mit anderen Spielerinnen und Spielern auf einem Feld bin, die auch alle nicht fußballaffin sind. Also schon können wir niemandem mehr die Verantwortung geben, beziehungsweise niemand kann uns immer den Ball wegnehmen.
Ja, es ist natürlich, was nicht heißt, dass homogen im Sportunterricht immer richtig ist, ne? Denn auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, ich habe in meinem Team aus ja dann noch eher leistungsschwächeren Spielerinnen und Spielern niemanden, der mal einen Überblick hat und Bälle gezielt zupassen kann. Das heißt, es kommt total auf die Situation an, ne? Also es ist nicht immer eine Sache richtig. Es hängt immer von der spezifischen Unterrichtsstunde ab, wann was Sinn ergibt, ne?
Genau.
Also du kannst halt nicht immer sagen, Sportunterricht grundsätzlich homogen.
Nein, das waren jetzt ja ein Beispiel aus dem Englisch und oder aus dem Fremdsprachen und aus dem Sportunterricht.
Ja, nur, dass man uns nicht falsch versteht, weißt du?
Genau. Und man muss einfach immer gut abwägen, was macht an welcher Stelle Sinn. Ist es vielleicht auch so, dass man eine Position, wenn wir jetzt an Gruppenpuzzle denken und da geht es auch nach Vorgabe, macht es vielleicht Sinn, eine Position doppelt zu besetzen, weil man weiß, dass der oder diejenige zum Beispiel Schwierigkeiten hat, den Text zu verstehen, zum Beispiel als Dutch-Schüler, dass man da einfach nochmal doppelt steckt und jemand einfach nochmal dasselbe bearbeitet. All das sind Überlegungen, die
ja,
im Vorfeld,
ne?
Genau,
ja.
All das sind Überlegungen, die im Vorfeld getätigt werden sollten, um wirklich, was du gesagt hast, um das quasi als Tool zu nutzen.
Ja. Was du jetzt schon angesprochen hast, ist die fachliche Leistung, also bei der Sprache das Sprechen oder im Sportunterricht dann eben das, was die Praxis ausmacht. Eine zweite Kategorie wäre das Soziale, also dass man sich nicht nur überlegt, wer was irgendwie fachlich kann, sondern dass man auch bedenkt, wie gut diese Person mit anderen zusammenarbeiten kann. Also habe ich da jemanden, der wirklich in der Lage ist, egal mit wem, zielführend zu arbeiten? Oder ist das jemand, der erstmal rumdiskutiert, irgendwie sagt, mit dem will ich nicht arbeiten und so weiter? Und dass man dann entsprechend die Gruppen so einteilt, dass da wirklich auch jemand auf einem, wir haben das immer eingeteilt in Anfänger, Fortgeschrittener und Könner bei uns am Seminar, das fand ich total gut, dass man sich wirklich überlegt, ich kann nicht eine Gruppe zusammensetzen, die nur im sozialen Bereich aus Anfängern besteht. Diese Gruppe wird völlig auseinanderfallen, weil da kein sozialer Kleber ist. Niemand, der irgendwie dafür sorgt, dass das alles vernünftig ineinander greift. Ne?
Ja.
Das ist so, als würdest du Zahnräder aufeinander hauen, ohne dass sie in die Lücken passen.
Ja, also zum Beispiel, wenn man sich das Thema Akrobatik jetzt vorstellt im Sport, wenn du zwei Hitzköpfe in eine Gruppe packst, dann wird das eskalieren, wenn da niemand dazwischen ist, der das in irgendeiner Weise abpuffern kann. Zwei weitere Kriterien, die man sich im Vorfeld quasi überlegen kann, also weiter sozusagen die Schülerinnen und Schüler in so ein Raster einzuteilen, sind neben dem sozialen und neben dem fachspezifischen Kompetenzen natürlich auch die kognitiven und die methodischen Kompetenzen. Das heißt, jemand, bei dem man schon weiß, dass er oder sie dazu neigt, die Arbeitsblätter nicht richtig zu lesen, das Material nur auf Umwegen zu beschaffen, das heißt irgendwie auf dem Weg nach vorne nur Quatsch zu machen, da brauchst du auch nicht viel in eine Gruppe zu packen bei einem anspruchsvollen Gruppenpuzzle, sondern du brauchst jemanden, der gut organisiert ist, der einen Überblick hat, ne? Also dieses ganze Methodische, den Umgang damit, wie man eigentlich mit solchen Lernkarten, Arbeitsblättern oder so arbeitet, im Blick hat. Und der letzte Aspekt ist dann das Kognitive, also jemand, der Sachen in der Gruppe dann schafft, schnell zu überblicken, die anderen dann mitzunehmen, die Arbeitsaufträge zu verstehen, vielleicht auch nochmal nachzuvollziehen, wie genau jetzt jeder, jede ihren Beitrag bei einem Gruppenpuzzle beispielsweise leistet.
Genau, und im Grunde genommen kann man jedes dieser vier Niveaus, also fachlich, methodisch, sozial und kognitiv, auf drei verschiedene Schwierigkeitsgrade quasi auf drei verschiedene Niveaus einteilen, nämlich Anfänger, Fortgeschrittener und Könner. Der Anfänger braucht Unterstützung, um diese Aufgabe zu erfüllen. Der Fortgeschrittene erfüllt die Aufgabe so, wie sie erfüllen soll. Und der Könner erfüllt sie darüber hinaus. Also denkt noch mit, wo muss ich nochmal aufpassen, was könnte ich besser machen, wo kann unsere Gruppe nochmal mehr irgendwie rausholen. Das macht dann den Könner aus.
Genau, also die Einteilung von den Gruppen, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, nach den Kompetenzen und dann nach dem Niveau, sowas würde man natürlich zu Hause im Vorfeld machen. Also man legt sich dann einfach wie so eine Kreuztabelle an, da werden alle einmal gelistet und dann guckt man, dass die Gruppen sich quasi möglichst homogen zusammensetzen, damit man aus jedem Bereich...
Oder halt
Bereich
heterogen, je nachdem, was du brauchst.
Ja gut, aber methodisch zum Beispiel würdest du ja niemals...
Naja, also mir fällt jetzt zum Beispiel ein, wenn es um soziales Lernen geht, kannst du natürlich auch eine Gruppe zusammensetzen im sozialen Bereich aus Anfängern, wenn es darum geht, dass wir lernen, okay, wie gehe ich eigentlich als Gruppe miteinander um, dann das Ganze zu problematisieren, sie merken, okay, wir kommen hier als Gruppe überhaupt nicht klar, es gibt nur Stress, und dann zu überlegen, okay, was müssen wir denn ändern, was muss als Gruppe in der Zusammenstellung passieren, ne, auch in der Arbeit passieren, damit wir sinnvoll arbeiten können. Dann wäre zum Beispiel in der Problematisierung eine homogene Gruppe sinnvoll.
Okay, aber allermeistens kann man sagen, dass es Sinn macht, wenn man jetzt nach diesen Kriterien geht, dass es in irgendeiner Weise durchmischt ist, ne?
Ja,
damit das Arbeiten, damit das Arbeiten gesichert ist, damit man gut vorankommt innerhalb der Gruppe und nur nochmal nach Leistung in irgendeiner Weise geguckt wird, dass man sagt, wir brauchen es jetzt homogen oder heterogen. Genau, das findet meistens zu Hause statt. Der Vorteil ist, oder es findet eigentlich immer zu Hause statt, so eine komplexe Einteilung, die man sich dann natürlich auch in irgendeiner Weise abspeichern kann. Man kann das Ganze dann modifizieren und auch einfach nochmal benutzen, wenn man in der Klasse sowas nochmal macht.
Wichtig ist natürlich zu bedenken, dass Schülerinnen und Schüler auch immer mal krank werden können. Und wenn das passiert, dann sollte natürlich deine Gruppeneinteilung nicht direkt auseinanderfallen. Das heißt, so kleine Tricks, auf die man da achten kann, ist, dass man sich entweder einen kleinen Ausweg überlegt, beispielsweise du kannst ein Thema streichen vielleicht, ja. Zweite Möglichkeit, du setzt dann vielleicht jemanden doppelt, also dass du quasi von vornherein sagst, ich rechne damit, dass jemand krank wird. Und wenn er dann doch da ist, dann wird halt ein Thema doppelt bearbeitet und die ergänzen sich in irgendeiner Weise. Ja, oder du weißt vielleicht schon, dass bestimmte Personen wahrscheinlich fehlen, einfach weil sie schon die letzten Tage gefehlt haben, und planst dir von vornherein einen Plan B mit ein.
Genau, wenn man sowas macht wie Experten lernen, dann macht es auch Sinn, dass man von vornherein sagt, vor allen Dingen je jünger die Schülerinnen und Schüler sind, dass man sagt, okay, es ist nicht einfach ein Experte im Lernfeld Fußball beispielsweise zuständig für so eine ganze Gruppe, sondern die sind immer zusammen in einem Tandem. Dann hat man auch nochmal den Vorteil, dass falls eine Person ausfallen sollte, dass der andere Experte, Expertin dann doch noch da ist. Und aber auch, dass sie sich gegenseitig unterstützen können, denn das sind ja keine ausgebildeten Sportlehrkräfte. Das sind einfach Mitschüler, Mitschülerinnen, die anderen irgendwie was beibringen und dass die dann nochmal kompetent jemanden an die Hand bekommen, der oder die sie dann unterstützen kann, beziehungsweise dass sie sich gemeinsam auf so eine Aufgabe vorbereiten können.
Ja, das nächste, womit man es sich vielleicht zumindest bei der fachlichen Einteilung mal leichter machen kann, ist die Nutzung einer App, also beispielsweise Schülerverwaltungsprogramm Teacher Tool. Dem kannst du sagen, ich meine, es funktioniert bei Tapucate auch, das wäre dann ein Android-Programm, dass eine Gruppeneinteilung auf Basis von Noten passiert. Also, dass du zum Beispiel sagst, Kategorie, fachliche Note. Genau. Ne? Und dann setzen wir bitte Gruppen A, vier Personen zusammen.
Heterogen,
genau. Ah, beziehungsweise, nee, das funktioniert bei Teacher Tool und bei Tapucate habe ich es angefragt und es kommt vielleicht noch so rum was. Aber dann hat man natürlich nur eine Kategorie berücksichtigt und nicht mehrere. Also bisher haben wir noch kein Tool gefunden, das tatsächlich dann 3-4 Kategorien berücksichtigen kann. Oder kann Teacher Tool das und ich weiß es nur nicht?
Na, meistens hat man ja keine, also vielleicht würde das gehen, ich habe es nicht ausprobiert, aber das würde ja voraussetzen, dass du vorher das, was wir vorhin gesagt haben, so
quasi einmal in Noten eingetragen hast.
In Noten eingetragen ja. hast, der kleine Friedrich, der
eins in Sozialkompetenz.
Genau, ja. Und das hast du ja meistens nicht.
Ja, aber das könnte man ja machen, wenn es denn so funktioniert. Das müssen wir mal ausprobieren. Aber das könntest du auf jeden Fall überlegen, ob du ein Tool benutzt, zumindest für das Fachliche funktioniert es. Denn seine Noten, wenn man die nicht gerade auf Papier hinterlegt, sondern in einer App, dann kann man zumindest gucken, dass man auch eine App nutzt, die einen an der Stelle dann vielleicht mal ein bisschen entlastet.
Ja, vielleicht noch abschließend zu so ein paar Tipps aus persönlichen Erfahrungsberichten, was uns so an den Schulen begegnet ist mit Gruppeneinteilung. Eigentlich habe ich ziemlich gute Erfahrungen gemacht mit dem Abzählen, wobei man da halt aufpassen muss, dass sie sich vor allen Dingen in Sport, wo es ja auch nicht wirklich so eine Sitzordnung gibt, nicht einfach alle so immer schon hinsetzen mit mein Freund, meine Freundin sitzt immer zwei Plätze weiter, ne? Aber da kann man natürlich auch variieren, indem man nicht immer nur abzählt 1, 2, 3, 4, sondern zum Beispiel 1, 1, 2, 2. Wenn man den Halbkreis, meistens sitzen sie ja irgendwie in einem Halbkreis oder in einem Bankdreieck, einfach halbiert, hat man oft das Problem, also auch wirklich bis in die oberen Klassen, dass immer die Jungs auf einer Seite sitzen und die Mädchen auf einer Seite. Je nachdem, ob man das homogen oder heterogen haben möchte, ne, auch wenn man das nicht immer so eins zu eins nach Geschlecht sagen kann, aber ergibt sich doch häufiger, wenn man jetzt beispielsweise das Thema nochmal Fußball aufgreift und wenn man jetzt sagt, die rechte Seite arbeitet in einer Gruppe zusammen und die linke, dass dann halt meistens mehr Jungs Fußball spielen als Mädchen und dass dann einfach alle Experten in einer Gruppe sind, ne, also wenn man das jetzt eigentlich heterogen machen wollte. Womit ich ganz gute Erfahrungen habe, ist, dass man sagt, jeder sucht sich einen Partner oder eine Partnerin, man stellt sich gegenüber auf und dann wird quasi so die Mannschaft gebildet, indem man dann einfach in der Mitte zerteilt, weil es dann meistens so ist, dass der Freund oder die Freundin ungefähr gleich stark ist in dem Themenfeld.
Oder man das halt auch so sagt, ne? Sucht ja einen Partner, der ungefähr gleich stark ist.
Genau.
Muss ja gar nicht der beste Freund sein.
Ja, genau. Ja. Also einen ebenbürtigen Gegner quasi, ne? Das ja. ist es ja im Grunde.
Ich meine, ich finde auch, wenn es nur um die fachliche Einteilung geht, ist es relativ easy. Wenn du deine Klasse kennst, kannst du das spontan machen. Ne? Du weißt, du willst vier Gruppen haben, überlegst kurz, alles klar, 26 Schüler geteilt durch vier Gruppen, macht 6 Personen pro Gruppe und du kennst ja deine Leute. So, dann gehst du durch, siehst halt zu, jede Gruppe kriegt wen fachlich Starkes und so weiter.
Ja, ja.
Schwierig finde ich es an der Stelle tatsächlich, wo du mehrere Kategorien berücksichtigst. Ne? Also, dass du dir, wie wir vorhin gesagt haben, wenn du dir tatsächlich 3-4 Kategorien anguckst, dann zu überlegen, dass es nicht nur fachlich passt, sondern auch sozial und personal, ne? Dann wird es schwieriger.
Mhm. Was da vielleicht sonst eine gute Hilfe ist, ist, dass man sagt, sie dürfen sich erstmal einteilen oder man hat nur nach dem Fachlichen eingeteilt und nimmt sich dann die nächste Stunde der Sequenz und sagt einfach mal so, hier, den tausche ich gegen den, den tausche ich gegen den, weil meistens hat man das ja, ne, also wenn man jetzt zum Beispiel keine Zeit hatte, das so vorzubereiten, dann einfach in der Stunde zu gucken, manchmal sage ich auch so, die Gruppen, die sich heute gebildet haben, setzen sich hin, ich mache mir ein Foto und dann auf dem Tablet, ich kreise mir dann einfach nochmal in Rot, in Grün, in Gelb Personen ein, die ich beim nächsten Mal gegeneinander tausche. Das wäre dann einfach so eine Mischung aus der To-Go-Variante und einer vorbereiteten Möglichkeit.
Wozu das natürlich letzten Endes führt, wenn ich diese Dinge dann hier berücksichtige, ist, dass ich nicht mehr durch die Klasse rotiere und dann einer Gruppe noch hinterher renne und Blätter nachliefere. Bei der nächsten Gruppe muss ich irgendwelche sozialen Konflikte lösen und bin endlich letzten Endes nur hier am durch die Klasse rennen, sondern dass die Gruppen eben so zusammengesetzt sind, idealerweise, dass sie zielführend arbeiten, ihre Probleme größtenteils selbst erledigen und ich dann tatsächlich fachlich unterstützen kann, wo es notwendig ist und nicht mehr nur da bin, Dinge zu lösen, die ich eigentlich von vornherein hätte ausschließen können.
Genau, und einfach den größtmöglichen Lerneffekt bei allen zu erzielen und auch vielleicht über das hinaus, was man alleine hätte erreichen können. Fasst du zusammen?
Klar. Also, bei der Gruppeneinteilung sollte man beachten, teilst du das Ganze offen ein, also überlässt es den Schülern, teilst es halb offen ein, sie haben einen Wunsch, aber du machst schon da einen großen Teil. Oder bleibt das Ganze geschlossen? Das heißt, die Einteilung erfolgt entweder durch Zufall oder komplett über dich in Gruppen. Dann die Frage, welche Kategorien sind zu betrachten? Also das Kognitive, inwiefern denkt diese Person mit? Das Methodische, inwiefern kann die Person Methoden umsetzen, die hier gefordert sind? Das Soziale, der Umgang mit anderen Mitschülern und Mitschülerinnen. Und das Fachliche, also letzten Endes das, was fachspezifisch gerade gefragt ist. Dann natürlich die Frage, teile ich die Gruppen homogen oder heterogen ein? Je nach Unterrichtsziel und ja auch Phase im Unterricht kann da was anderes relevant sein. Also nicht das eine oder das andere ist immer richtig. Es hängt halt immer davon ab, was du vorhast. Und letzten Endes natürlich auch bedenken, was passiert eigentlich, wenn eine Person in dieser Gruppe jetzt krank wird, die ich geplant habe. Mach dir da vorher schon mal Gedanken, wie du sowas lösen kannst. Gerade im Sport kommt sowas häufiger mal vor, dass dann irgendwie jemand auch mal verletzt ist oder so. Zum Abschluss heute mal was Witziges für entweder oder. Was würdest du eher erlauben? Käppi oder Kaugummi?
Käppi.
Käppi?
Ja.
Ach, ich find's schwierig. Ich finde, ein Kaugummi wird ja immer mal wieder gesagt, dass das schon auch für die Konzentration gut sein kann. Auf der anderen Seite, Sportunterricht geht das natürlich gar nicht, sicherheitstechnisch. Englisch ist auch schwierig, mit dem Kaugummi im Mund zu sprechen. Oh.
Ja, ich finde vor allem...
Käppi ist dann wieder so der Erziehungsaspekt, das ist voll der Struggle.
Ja, Kaugummi doch auch. Die kauen ja nicht normal. Die kauen wie, also manche kauen wie so Kühe auf der Weide. Also,
ich glaube, ich bin auch bei Käppi.
Also ich finde, der Vorteil bei Käppi ist... Da schadet erstmal grundlegend niemandem.
Damit ja, das ist halt nur der Erziehungsaspekt.
Genau, damit verschmutzt du nichts, damit riskierst du nicht, dass überall Papier fliegt.
Dass überall Kaugummi am Tisch klebt.
Ja, richtig. Ich meine, weißt du, was mir eine Kollegin letztens sagt? Da sagt sie, was, du füllst in dem Raum immer dein Wasser ab? Da kleben Kaugummis so in diesem, wie heißt das?
Ah, Imperlator?
Ja, Imperlator. So, weißt du, und das mache ich jetzt schon eine ganze Weile. Also nee, danke. Dann bin ich definitiv dann eher bei Käppi. Ich meine, man sieht ja auch hier so Leute wie Mark Forster, den kennt man ohne Käppi nicht.
Forster. Und Käppi ist angewachsen.
Ja, weißt du, Käppi bei manchen Leuten, da sage ich mir, nee, dann wäre ich eher bei Käppi.
Ja, ich finde es, ja, tatsächlich auch. Also ich finde für eine Stillarbeitsphase irgendwie, wenn sie eine Klassenarbeit schreiben oder so, mein Gott, sollen die einen Kaugummi kauen, wenn ihnen das dann hilft? Aber so im Unterricht, wenn es dann auch um Unterrichtsgespräche geht oder wenn die sich untereinander austauschen und dann ist da einer so am Katscheln, finde ich das, glaube ich, auch schwierig.
Ja.
So eine Käppi ist ja erstmal, ja, mein Gott, wenn es dich stört, musst halt irgendwie damit klarkommen, aber prinzipiell tut man damit ja keinem weh.
Ja, das stimmt. Also erlauben wir Käppi.
Ja, Käppi all the way.
Das dürfen die jetzt nur nicht hören.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.